Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Avantgarde-CEO Marc Schumacher. Wir sprechen über den Next Generation Consumer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Lieber Marc.
Dankeschön, danke für die Einladung. Bin sehr gerne gekommen.
Ja, freut mich sehr. Erzähl doch mal allen, wer bist du und was machst du?
Ich bin Marc Schumacher, mein Name ist Marc Schumacher. Ich bin der CEO der Avantgarde Group. Das ist eine Global Brand Experience Agency mit Headquarter in München und 12 Büros auf der Welt.
Sehr schön. Ich freue mich total, weil wir ein mega cooles Thema haben, für das ich mich selber sehr interessiere. Also ist ja immer gut, dass man kein langweiliges bespricht. Nein, aber wir sprechen heute über den Next-Gen-Customer. Im Vorfeld bei Next-Gen habe ich ja sofort gedacht, Next-Gen gleich Gen-Z oder Gen-Z. Aber nee, das ist falsch. Erzähl mal, wer ist denn eigentlich der Next-Gen-Customer?
Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun bei den Veränderungen, die aktuell oder vielmehr die letzten Jahre auf die Konsumentinnen eingewirkt haben, dass wir uns in irgendwelchen Alterskohorten versuchen zu bewegen. Das springt, glaube ich, viel zu kurz. Und insbesondere, wenn man sich einen gut informierten, urbanen Konsumenten anschaut und eben auch die ja auch Bestandteil der meisten Zielgruppenplanungen sind und auch die am interessantesten sind, auch letztendlich für Konsum. In dem Moment muss man sehen, dass eben diese Konsumentinnen sich brutalst verändert haben von ihren Einstellungsdimensionen. Und das gilt auch für mich, 40 plus. Das gilt aber auch für einen 20 plus oder 30 plus. Insofern geht es mehr über die nächste Generation von Konsumentinnen, die eben unter dem Eindruck der letzten Jahre andere Erwartungshaltung an Marketing, andere Erwartungshaltung an Konsum haben. Damit ist dieser Headline gemeint.
Okay. Wenn du sagst, der letzten Jahre, was hat sich verändert? Lass mich raten, die Pandemie hat ihren Einfluss gehabt.
Na, es ist schon viel mehr, glaube ich, als die Pandemie. Also was man sehen muss, ist, dass wenn man jetzt nicht irgendwie unfassbar unabhängig ist, also über Vermögen jetzt beispielsweise, ist für die allermeisten Menschen das seit 2015 ein extrem herausfordernde Zeit gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Permakrise, spricht man in der Konsumverhaltensforschung, und das ist eine Aneinanderreihung eigentlich von Krisen. Das heißt, wir haben die Euro-Krise gehabt, die Finanzkrise gehabt, man hat das die Flüchtlingskrise genannt, du hast die globale Pandemie gehabt, du hast aber dann auch unmittelbar im Anschluss daran Inflation, Ukraine-Krieg, Themen von erster konjunktureller jetzt Verunsicherung, Rezessionsängste, Energiepreise und so weiter. Und in der Akkumulation dieser Dinge ist das für eben einen Menschen, der nicht irgendwo in seinem Privathaus irgendwie passives Einkommen bezieht, sondern eben sich tagtäglich, wie ja die allermeisten Menschen tagtäglich eben sich diesen Dingen stellen muss, ist das eine sehr herausfordernde Zeit gewesen. Und auch ja, die hält ja auch an. Es sieht ja nicht so aus, als wenn es in den nächsten 1, 2, 3 Jahren das irgendwie massiv anders werden würde. Und aus dieser Permakrise entsteht etwas, was man in der Verhaltensforschung eine Enthabitualisierung nennt. Das heißt, gelernte Mechanismen, auch Absprachen in Gesellschaft, Normen, auf die wir uns aus welchen Gründen auch immer mal verständigt hatten, die für alle gelernt und angenommen waren, sagen die Menschen heute, warum machen wir es eigentlich genau? Und warum verhalten wir uns eigentlich so? Warum fahren wir zum Beispiel alle ins Büro? Was soll das? Ja? Oder warum erwartet die Gesellschaft oder meine Familie von mir, dass ich bestimmte Dinge tue? Dazu gehört zum Beispiel auch ganz stark diese Thematik, dieses Aufstiegsnarrativ einer Gesellschaft. Also da wurde gesagt, du musst dich anstrengen, du musst was machen, damit du was wirst und so weiter. Und heute sagt eben vielleicht ein jüngerer Mensch, für mich macht das gar nicht den Eindruck, als dass das zu irgendwas führen würde. Warum erwartet ihr das von mir? Ich will diesem Thema mich eigentlich gar nicht beugen, um nur ein Beispiel von ganz vielen rauszunehmen. Ja. Und durch diese Enthabitualisierung entstehen zurzeit Verhaltensmuster, wo die großen Konsumgüterhersteller oder die großen Marketingplayer auf einmal davor stehen und sagen, was hier eigentlich passiert, in welcher Geschwindigkeit. Also ich rede mit ganz vielen CMOs in Europa und die sagen mir eigentlich, dass sich die Konsumentinnen stärker in den letzten 3 Jahren verändert haben als in den letzten 30.
Wow. Okay, das heißt, wir haben erstmal wahrscheinlich, also Thema Kaufverhalten allgemein natürlich auch beeinflusst von Wirtschaftskraft. Leute sind zurückhaltender. Durch die Pandemie ist aber auch natürlich die ganze Verfügbarkeit hat sich komplett geändert. Wir haben irgendwie gelernt, wir bekommen alles schnell online, auch das hat ja sicher einen Einfluss, ne? Sind wir, was prägt überhaupt Kaufentscheidungen? Also alles so Scheiben, in die wir gleich mal reingehen können. Wenn du sagst, das Kaufverhalten hat sich geändert oder so stark in den letzten 3 Jahren, was sind so die wichtigsten Aspekte?
Das ist natürlich, also wenn man noch einmal auf die Pandemie bekommt, die Pandemie wird ja für alles bemüht. Ich glaube, das war ein exogener Schock,
klar,
unglaublichen Ausmaßes, aber trotzdem, glaube ich, sollte man nicht den Fehler machen, dass sie für alles herhält. Trotzdem will ich eine Sache herausarbeiten oder zwei Sachen herausarbeiten, die in der Pandemie nicht ausreichend, glaube ich, gesehen worden sind. Das eine ist, man spricht davon von sogenannten Tipping Points. Also Tipping Points entstehen, wenn in bestimmten Kohorten Nutzungsdurchdringungen größer 10% entstehen. Mhm. Also das hat man beispielsweise, das eindrucksvollste Beispiel ist eigentlich WhatsApp. WhatsApp gab es jahrelang. Keiner hat es genutzt und auf einmal haben 10% der Menschen ihre Kurznachrichten mit WhatsApp verschickt und das kann man auch statistisch sehr schön ablesen und ab diesem Moment war WhatsApp die dominierende Kurznachrichtendienst, weil auf einmal die Durchdringung 10%, man nennt das einen Tipping Point.
Ich hätte jetzt bei Pandemie an Netflix auch gedacht.
Zum Beispiel, ich will nur sagen, in der Pandemie gab es unzählige Tipping Points, die nicht ausreichend gesehen wurden, wo Menschen erstmalig online Grocery Shopping gemacht haben, erstmalig einen Fitnesskurs online besucht haben, erstmalig einen Videocontent gestreamt haben, keine Ahnung, wie die Menschen jetzt vorher gelebt haben, aber es gab in verschiedensten Alterskohorten eben auch rein 40+, 50+, 60+, diese Tipping Points und dann hat das brutale Dynamiken entwickelt und die Menschen haben durch die Pandemie Dinge erlernt, die sie im Zweifel nie erlernt hätten oder sie haben Anwendungsfälle für sich eben erlernt, die sie im Zweifel noch erst in 10 Jahren erlernt hätten oder niemals.
Oder gar nicht, ja.
Genau. Und jetzt sagen sie, Mensch, das ist relativ performant, das passt mir, ich mache das auch in Zukunft. Und man nimmt zum Beispiel so, wenn man mal den Bezug zum stationären Einzelhandel nimmt, sagt man, dass in der Pandemie die Anpassungszeit, die der stationäre Einzelhandel hatte, nochmal um 3-4 Jahre praktisch ihm genommen wurde, weil diese brutale Veränderung herbeigeführt wurde. Und das Zweite, was in der Pandemie sehr stark beobachtet werden kann, ist das, was man einen Butterfly-Effekt nennt. Also das heißt, kleinste Veränderungen führen zu großen Veränderungen. Die berühmte-berüchtigte kann der Schmetterlingsschlag einen Hurricane auslösen. Mhm. Und man spricht davon, dass eben beispielsweise durch die Tatsache, dass Office so sehr eben in Frage gestellt wurde, in der Pandemie natürlich sowieso, aber auch danach, ändern sich beispielsweise brutalst innerhalb der Städte Strukturen, weil die darauf angewiesen sind, also nimm mal New York City beispielsweise, da commuten morgens Millionen von Menschen in bestimmte Stadtteile hinein und der gesamte Commerce ist um diese Tatsache herum organisiert, dass diese Menschen da rein commuten. Wenn die Leute auf einmal nicht mehr kommen, fällt dieser Commerce über Nacht weg. Auch das ist passiert global. Also das heißt, auch der Druck auf Städte, der Druck auf Innenstädte und der Druck auch auf die Art und Weise, wie Konsum in Städten organisiert wird, hat sich durch beispielsweise einen ganz anderen Zusammenhang, nämlich die Relevanz von Office Space, verändert. Also das sind nur zwei Beispiele, aber dieses Butterfly-Effekt und das Thema Tipping Point sind zwei Dinge, die Konsum und Konsumverhaltensweisen im Rahmen der Pandemie massiv nachhaltig verändert haben.
Mhm. Jetzt haben wir gerade gesagt, Pandemie ist ja nur ein großer, also sicher ein großer Einflussfaktor für verändertes Konsumentenverhalten, aber ist ja nicht der einzige. Also ich denke, die Nutzung von Medien hat sich ja auch massiv geändert. Also wo erreicht man überhaupt seine Konsumenten? Auch Thema Influencer ist ja wahrscheinlich auch eine große Veränderung.
Total. Lass uns E-Commerce vielleicht aus 2, 3 Punkten nochmal aufklappen. Ist zurzeit, ich glaube, wir tun uns also erstmal ist das Thema überhaupt nicht dabei, sich in seiner Bedeutung in irgendeiner Form zu verlangsamen. Zurzeit wird gerne medial das benutzt und gesagt, E-Commerce wäre jetzt an seine Grenzen gestoßen und die Wachstumsraten sind nicht da. Und das halte ich für ein Wunschdenken an der Stelle oder das halte ich für relativ naiv, ehrlicherweise. Weil was es zurzeit gibt, ist in der Breite eine Konsumzurückhaltung. Wie soll denn das auch anders sein? Weil das, was auf den Menschen einwirkt aktuell, auch an Zwängen ökonomischer Natur, jetzt zu glauben, dass alle in der gleichen Leichtigkeit im mittelmodischen Markt beispielsweise oder auch im mittelpreisigen Markt weiterhin einfach so weitermachen wie bisher, das wäre ja komplett albern. Das heißt, wir haben keine E-Commerce-Krise, sondern wir haben definitiv eine Konsumzurückhaltung und eine Konsumkrise. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Also wird die Bedeutung des Kanals auch in Zukunft weiter zunehmen und wird erwachsen, hundertprozentig. Das ist für immer klar.
Wird natürlich auch immer gerne jetzt gesehen, dass man diese beschleunigte E-Commerce-Wachstumskurve in der Pandemie sieht. Und das ist natürlich danach ein bisschen zurückgegangen. Aber wenn du mal vor der Pandemie guckst und jetzt, dann kannst du eigentlich eine relativ gute, stetige Linie mal, ne? Und insofern, ja, aber das ist natürlich immer schnell gesagt dann, oder?
Ja, vor allem von denjenigen, die ehrlicherweise, glaube ich, ist das, die meisten hoffen, glaube ich, dass es vorbei ist. Und deswegen wird dann auch meiner Meinung nach eine Fehlableitung getroffen. Mhm. Insofern, und der Kanal, als ich mal sage, der Distanzhandel oder das, was wir unter E-Commerce dann subsumieren, ist aber auch einfach die überlegene Vertriebsform, um das auch in der Deutlichkeit zu sagen. Mhm. Also wenn ich in meinen Büros in Shanghai bin oder in Dubai bin, da erlebst du ja nochmal ganz andere Entwicklungsniveaus dieses Phänomens als hier. Da wird ja praktisch alles bestellt, da wird sogar das Auto zu Hause getankt vorm Haus. Also das hat nochmal ganz andere Entwicklung oder ganz andere Reife gerade dort entwickelt. Und ich glaube, man muss sich ja auch, gerade wenn man die Bezug jetzt auf stationären Einzelhandel nimmt, der hochrelevant ist, aber das ist eine andere Diskussion nochmal, aber man muss sich ja auch immer überlegen, warum Shopping-Malls und Innenstädte überhaupt entstanden, weil es kein Konzept für die letzte logistische Meile gab. Mhm. So, und jetzt gibt es eben eine neue Form, das zu machen. Insofern ist es, glaube ich, auch relativ albern, dem jetzt nachzutrauern, dass das irgendeiner Form zurückkäme. So, das ist zum Thema E-Commerce. Ich glaube, der Konsum wird auch deswegen ein Stück anders organisiert, weil das gesellschaftliche Paradigma von the more the better, also alle Marketingkampagnen sind so angelegt. Ja, alles ist darauf ausgelegt gewesen, 80er, 90er Jahre bis rein in die 2000er, push-based Marketing, viele Kampagnen, viel Mediendruck.
Den Kunden voll zu hauen.
Genau, the more the better war eben das Thema, und da ist der Konsument heute glücklicherweise viel, viel reflektierter und sagt, brauche ich das eigentlich alles oder tut mir das überhaupt gut oder will ich nicht im Zweifel sogar meine Kaufkraft anders allokieren. Also wir erleben zum Beispiel auch etwas, wo sich Konsum gerade in einer brutalen Geschwindigkeit entmaterialisiert. Also das Thema Out-of-Home-Dining, das Thema Reisen. Reisen ist über dem Niveau zurück von, was wir haben vor der Pandemie. Hättest du ja jetzt auch denken können, auch Stichwort Nachhaltigkeitsdiskussion, dass die Menschen eben nicht, also das heißt auch das Reisen. Warum? Weil die Menschen unbedingt etwas erleben wollen, weil sie unbedingt hingehen wollen. Guck dir an, wie Konzerte ausverkauft sind. Teilweise werden 3-4 Gigs in der Stadt gespielt. Die Festivals sind ausverkauft und so weiter und so fort. Das ist alles Kaufkraft, die weggeht, abseits eines klassischen Produktes.
Ich habe gerade noch, ich glaube, es war gestern in den Nachrichten, dass es ein Problem gibt, wenn du gerade deinen Reisepass erneuern möchtest, dass man wahnsinnig lange wartet. Warum? Weil viele Leute in der Pandemie den nicht brauchten und jetzt auf einmal, hups, ist er auch abgelaufen und auf einmal wollen wieder alle reisen und deswegen musst du jetzt sehr lange warten oder per Express. Also ich glaube auch, das ist...
Ja, aber auch da, ein schönes Beispiel, aber auch da ist die Pandemie nur bedingt, sag ich mal, die alleinige Erklärung. Nimm mal beispielsweise, es gibt eigentlich im Social Media, ist da sehr viel begründet, es gibt nämlich eine neue Währung eigentlich und diese Währung heißt eben irgendwo gewesen zu sein. Also ich finde das immer hochspannend, wenn ich auf einem Konzert stehe und die Leute haben ein Schweinegeld für diese Tickets bezahlt und trotzdem gucke ich den ganzen Abend auf 20.000 Handys, die hochgehalten werden. Da denke ich mir, genieß das doch jetzt einfach, du bist doch da, hat ja 150 Euro gekostet, aber das ist nicht die Währung. Die Währung ist auch dokumentieren zu können, dass man irgendwo war. Mhm. Also diese neue Social Currency, und das hat eben auch was damit zu tun, dass die Leute sagen, dann reise ich, um es auch zu dokumentieren. Dann gehe ich essen, um es zu dokumentieren. Dann bin ich auf dem Yoga-Retreat oder ich habe den Personal Trainer. Also das heißt, das, was wir mit Status verbanden in der Vergangenheit, es gibt immer noch Status, ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn jemand sagt, ja, Status sei vorbei, überhaupt nicht, Status gibt es, ist relevanter denn je. Er artikuliert sich nur vollständig anders, als über die Materialität, in der wir vielleicht noch konditioniert wurden, in dem, wo du zeigst, so ein bisschen mein Haus, mein Auto, mein Boot, Sparkasse, ja. Klassiker. Das fällt aus für die meisten Leute.
Und ist das, nochmal ganz kurz, das Thema Reisen finde ich nämlich ganz spannend. Und wie passt das zum Thema Nachhaltigkeit oder wird anders gereist? Weißt du das?
Oh, bei Nachhaltigkeit bist du bei mir wirklich an einem Punkt, da bin ich auch gerne bereit, auch über den Dissens zu gehen, weil ich befürchte, dass der Konsument, was das Thema Retten des Planeten angeht, weitestgehend wird ausfallen von seiner Verhaltensanpassung. Das muss man leider in der Deutlichkeit sagen. Also nicht falsch verstehen, ich halte das für hochrelevant und es gibt den Klimawandel, dass ich hier nicht falsch verstanden werde, aber die mediale Diskussion, die wir führen, hat nicht notwendigerweise etwas mit der Verhaltensweise von Konsumentinnen da draußen auf breiter Front zu tun. Und das gilt global übrigens. Da gibt es natürlich viele sehr, sehr, sehr involvierte und auch sehr, sehr disziplinierte Leute. Aber in der Breite treffen die Leute zurzeit andere Kaufentscheidungen, andere Konsumentscheidungen. Und da ist, wir machen zum Beispiel zur Avantgarde-Gruppe gehört auch das Trendbüro. Da machen wir seit vielen Jahren den Deutschen Werteindex. Also wir haben eine Langzeit-Reihenmessung, wie die Werte der Deutschen sich aufstellen jedes Jahr. Und da siehst du beispielsweise, dass seit spätestens seit dem Ukraine-Krieg der Wert Sustainability oder Nachhaltigkeit in einer dramatischen Art und Weise durchgereicht wurde in der Priorität. Und wir haben jetzt auf den Top 3 Dinge wie Accessibility, also Affordability, ja, das Thema Freiheit und Gesundheit. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommt irgendwann Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ich mache den Leuten auch gar keinen, ich mache den Leuten aber gar keinen Vorwurf. Wenn man sich die Brutto Monatsgehaltsrealität in einer Volkswirtschaft wie dieser anschaut, ist die meiste Realität der Menschen eben so, dass eine 10% Inflation, dass Energiepreise, dass konjunkturelle Ängste dazu führen, dass eine vierköpfige Familie Anspannungsgrade erfährt. Und in diesen Anspannungsgraden wird dann Sustainability oder ökologische Nachhaltigkeit depriorisiert aus dem Zwang heraus. Und in dem Moment ist das Thema, mit der Familie zu verreisen, den Leuten sehr viel wert. Das habe ich großes Verständnis für. Mhm. Insofern ist die ehrliche, harte Antwort auf deine Frage, they don't care.
Okay. Wow. Hätte ich ja nicht total anders erwartet.
Ja, du siehst das auch, wir führen die Diskussion ja, ich habe 20 Jahre in der Textilindustrie gearbeitet, da führen wir die Diskussion ja auch leidenschaftlich seit 20 Jahren, ob nicht diese ganzen sehr, sehr preisaggressiven Formate nicht viel mehr unter Druck kommen müssen. Stichwort Sourcing, Footprint. Und schau dir die beiden Player an, wie Temu und Shein, was da gerade los ist. Dann werden ja die beiden Player problematisiert. Und dann sage ich immer, die Leute kaufen da ja freiwillig. Ja, die werden ja nicht, hält denen ja keiner eine Waffe vor oder sowas. Also die Leute treffen diese Entscheidung und sagen, ich brauche jetzt ein Fast Fashion Item, was für mich bezahlbar ist, weil es für mich gerade gut ist. Und die Zusammenhänge dahinter werden dann in dem Moment ausgeblendet. Deswegen bin ich auch der tiefen Überzeugung, aber das gehört hier vielleicht nicht her, wir müssen den Planeten dringend retten, aber nur die Unternehmen und nur die Politik wird das tun. Der Konsument wird ausfallen für die Übung.
Finde ich ein ganz spannendes Statement. Kann man tatsächlich eine separate Folge draus machen. Deswegen parken wir das mal ganz kurz und kommen einmal zurück. Okay, also E-Commerce haben wir aufgeklappt. Was ändert sich noch am Konsumentenverhalten? Was ist mit dem Thema Verfügbarkeit? Wie wichtig ist das? Wir haben ja irgendwie gelernt, dass man auf einmal nicht mehr eine Woche auf Sachen warten muss, die man irgendwie online bestellt, sondern das ist in meiner Wahrnehmung ganz bisschen zurückgegangen, so diese Same-Day-Delivery-Formate, jetzt mal Lebensmittel ausgenommen. Aber wir haben ja gelernt, dass es schnell geht. So, ist es wichtiger, dass es schnell geht, oder ist es immer noch wichtiger, dass man genau das Produkt bekommt?
Na, ich glaube, am Ende ist das, was wir erleben, auch die Ausprägungsform einer Convenience Economy geworden. Das heißt, Geschwindigkeit hängt damit drin, aber es geht auch ganz stark um diese Thematik, wie diese Prozesse gemacht worden sind. Also durch diese integrierten Ökosysteme sind ja Bestellvorgänge, Bezahlvorgänge, Retourenprozesse sind ja unglaublich einfach geworden. Und dass Quick Commerce jetzt ökonomisch massiv unter Druck geraten ist schon richtig, aber ich würde auch Quick Commerce nicht abschreiben, weil auch dort, also wenn du dich dann mit Amazon-Leuten unterhältst, die dann sagen, ja, das heilen wir alles über Robotik, und dann guckst du dich so an und denkst, ja, genau, und dann siehst du die erste Pilotansätze, wo die Vans in die Vorstädte fahren, wo Drohnen die Pakete abliefern, also dass auch das ganze Thema Same-Day-Delivery und Quick Commerce ist alles andere als tot. Da werden Lösungen für gefunden werden, aber es geht mehr um Convenience, dieses da ist die Erwartungshaltung dann auch verändert worden. Das heißt, da haben diese Player eben auch etwas ausgelöst, das nennen wir Anspruchsinflation. Das heißt, weil du so viele Dinge erlebt hast, die so gut und performant sind, wendest du diese Erwartungshaltung auf alles Mögliche an. Und dann wundert sich der stationäre Einzelhandel, warum das so um die Ohren fliegt, weil er das eben genauso gut oder genauso schlecht macht wie vor 3 oder 4 Jahren, aber die Erwartungshaltung an ganz anderen Stellen determiniert wurde, und deswegen sagt die Konsumentin dann, was ist das denn hier in dem Moment, ja? Will damit sagen, dass dieses ganze Instant Gratification, also alles muss sofort cool sein und sofort Spaß machen, und da hat zum Beispiel auch TikTok ganz viel dazu beigetragen, wie wir heute Medien konsumieren beispielsweise und welche Erwartungshaltung wir haben in Form von wann kommt hier der Hook, wann ist es hier lustig. Also das heißt, wenn wir heute Corporates beraten, wie sie ihre Contents planen, dann führen wir ganz häufig die Diskussion und sagen, also wir brauchen das über den 2,5 Minuten auch nicht mehr zu unterhalten, weil das guckt sich sowieso kein Mensch mehr an, weil so ist das Mediennutzungsverhalten gar nicht mehr. Und das Übertragen eben auf Konsum heißt, es muss sehr, sehr einfach gemacht sein, es muss sehr unterhaltsam sein und sehr schnell sein. Deswegen glaube ich auch, dass sich jetzt in der nächsten Entwicklungsstufe auch zum Beispiel das E-Commerce brutal wird nochmal verändern müssen, weil das ist eine eine
in welche Richtung?
Ja, das ist eine Branche, die ja jetzt in den eigentlich über jetzt die letzten Jahre durch Rationalisierungswellen gegangen sind und die jedes Frontend ist zu Tode getestet worden. Also AB-Testing auf dem letzten Grünton ist jetzt irgendwo auf dem Bottom zu Ende. Das heißt, das, was die großen E-Commerce-Player als Horrorszenario eigentlich empfanden, nämlich macht die Seite Spaß, ist sie entertaining, ist sie vermeintlich ineffizient, wird jetzt kommen, also auch das ganze Thema Social Commerce, also aus Instagram raus, aus TikTok. TikTok soll jetzt im Herbst kommen mit den Anwendungen, aber auch schon die asiatischen Player sind ja schon viel, viel unterhaltsamer. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel sich jetzt verändern, weil diese Erwartungshaltung, diese Anspruchsinflation, von der ich gerade sprach, wird jetzt auch in die großen E-Commerce-Frontends einziehen müssen, weil das eben erwartet wird.
Was glaubst du, wie müssen überhaupt E-Commerce-Player, aber auch, also grundsätzlich einfach auch Händler auf den nächsten, auf den Next-Generation-Consumer eingehen? Wie erreichen sie ihn?
Also wir machen das eigentlich gerne, also bei Avantgarde machen wir es gerne so, dass wir fundamental in zwei Anwendungsfälle unterscheiden. Das eine nennen wir Buying und das andere nennen wir Shopping. Und wenn du mal Buying nimmst, ist Buying eigentlich wiederkehrende Bedarfsdeckung. Und ehrlicherweise ist 70-80% dessen, was Menschen die Woche lang organisieren müssen, wiederkehrender Bedarfskauf. Ob du nun Kinder hast, Lebensmittel kaufst oder du brauchst neue Sportsocken in Größe 44, das sind ja Dinge, die du kennst. Und diese Dinge, Buying, wird unserer tiefen Überzeugung nach vollständig in technologisch befähigte Anwendungsfälle für immer verschwinden. Also Abo-Modelle oder Dash-Buttons zu Hause oder such dir was aus. Also da gibt es im E-Commerce wenig Notwendigkeit, da jetzt aufwendigst zu investieren, weil die Leute sagen, einfach hier Warenkorb-Historie ausgelöst, im Vorbeilaufen gar nicht drüber nachdenken, irgendwie Hintergrund bezahlt, hoffentlich liegt das heute Abend noch auf der Türschwelle.
Ja.
Involvement null. Das wird aber so sein. Und dann gibt es eben das, was wir Shopping nennen. Und Shopping ist dann eigentlich Teil der Experience Economy, also der Erlebnisökonomie. Und die Player, die das beispielsweise sowohl online wie offline gut machen, also das Beispiel, was ich gerne immer verwende, ist Bräuninger, A, weil ich da viele Jahre war, B, weil ich da noch sehr, sehr nah dran bin, die sind auch deswegen so erfolgreich, weil sie das wie kein anderer verstanden haben. Und eben auch ihre Häuser eben um das Thema Erlebnisökonomie herumdenken. Und natürlich wird da auch was verkauft, aber wenn, das gilt aber für alle Player da draußen, wenn du dann das Verkaufen nicht einbettest eben in eine sehr, sehr konsequent gedachte Erlebniswelt, wirst du stationär überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr haben und online zumindest unter Druck kommen, weil die Erwartungshaltung an diese Unterhaltsamkeit sich eher erhöhen wird.
Was macht Bräuninger richtig?
Na, sie haben als einer der wenigen eben verstanden, dass es etwas braucht, was wir Programmatik nennen. Das heißt, wenn du dich also konsequent in der Shopping-Dimension bewegst, dann kannst du ja mal unterstellen, und das gilt für alle, wie gesagt, dass erstmal gar keiner was braucht.
Mhm.
Und das heißt, den Anlass zu schaffen, dich in Bewegung zu setzen für ein stationäres Geschäft, wird weniger über den Bedarf kommen, sondern vielmehr über den Anlass. Und den Anlass musst du erfinden, weil der Anlass ist nicht gegeben. Also will sagen, es geht eigentlich um Programmatik. Es geht darum zu sagen, wie sieht denn so ein redaktionelles Jahr aus, abseits von gelernten Industriemechanismen wie Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Sale. Das interessiert halt keine Sau mehr. Sondern wie bringst du Leute zusammen? Wie kontextualisierst du Sortimente anders? Wie überraschst du? Wie informierst du?
Also eher eventgetrieben gedacht?
Auch eventgetrieben gedacht, aber auch Event. Ich versuche das Wort deswegen zu vermeiden, weil es so ein bisschen kurz springt. Hier geht es wirklich auch darum, dass diese Orte, also die erfolgreichen stationären Händler, auch wie Selfridges, beispielsweise, oder nimm auch, also auch ein gutes Beispiel, ein gutes erstes frühes Beispiel waren die Peloton Stores, die andere Funktionalitäten und Aufgabenstellungen um diese stationären Läden herum gedacht haben. Und die haben da auch verkauft, aber das war eher ein Nebenprodukt der eigentlichen Aufgabenstellung. Und das fällt natürlich vielen Händlern schwer, das so konsequent zu Ende zu denken, wie ich das gerade sage, weil es eben dann auch als vermeintlich ineffizient oder teuer gilt. Aber das wird die einzige Aufgabenstellung von stationären Läden noch sein. Und wenn du in die Auslandsmärkte schaust, beispielsweise Mittlerer Osten oder aber auch Asien, hast du da ja praktisch schon da ist das schon Realität geworden. Also da wird praktisch alles nach Hause gebracht im E-Commerce-Bereich und trotzdem sind die Malls ja brechend voll. Und diese Koexistenz muss man verstehen, aber die Malls sind dann im Prinzip auch eigentlich riesengroße Entertainment-Hubs geworden.
Ich wollte fragen, wie sehen die Malls aus? Also wahrscheinlich ist Shanghai ein gutes Beispiel für, weil du auch gerade sagtest.
Ja, also ich finde schon, das ist ein gutes Beispiel. Es wird natürlich dann hier in Europa häufig kritisch diskutiert, ist das ein legitimes Beispiel. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, es sind Klar. andere Märkte, aber ich glaube trotzdem, dass es insofern gute Beispiele sind, weil diese Malls oder insgesamt Retail in diesen Märkten eben von Anfang an um diese Entertainment-Dimension gedacht ist. Also ganz andere Dimensionierung von Food Courts, ganz andere Dimensionierung von Entertainment-Parks, die eingebettet sind, große Kino-Plex-Systeme bis hin zu, also das sind ja halbe Disneylands geworden. Und dann ist natürlich auch die Arrondierung des stationären Handels darum auch darauf geachtet worden, dass es viel immersivere Konzepte sind. Also das heißt, da ist auch der Nike beispielsweise oder der Sephora ist da auch nicht notwendigerweise auf, ist da eben auch nicht auf Bedarfsdeckung ausgelegt, sondern ist auch konsequent auf Shopping ausgelegt, weil er auch weiß, die Nike-Socke bestelle ich im Zweifel auch online.
Aber also Shopping dann gleich eher mit Inspiration.
Total. Das sind eigentlich
Bedarfsweckung eigentlich gleichzusetzen, oder?
Die haben natürlich einen riesen Vorteil, dass all diese Projekte, die meisten dieser Projekte sind in den letzten 20 Jahren entstanden und eben nicht wie bei uns die meisten Infrastrukturthemen, Innenstädte oder Malls eben Innenstädte vor 200 Jahren oder die Malls eben vielleicht vor 40 oder 50 Jahren. Das gehört sicherlich dazu, aber die von der grundsätzlichen Systematik ist das, was ich beschreibe, wird das so sein und das wird auch zum Beispiel dazu führen, dass die Innenstadt, glaube ich, sogar an Bedeutung dazu gewinnen wird in den nächsten 10, 20 Jahren, weil der Mensch das braucht. Nur die Formate, die in diesen Innenstädten dann zu sein haben und die Ausprägungsform dieser Formate wird eine grundlegend andere sein müssen als heute.
Und was denkst du, wie wird Hamburg zum Beispiel aussehen müssen? Aussehen oder aussehen müssen? Das werden wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber...
Ja, Hamburg ist ja schon heute eine besondere Stadt aus verschiedensten Gründen, weil es wird in der Stadtplanung von den Trendforschern über etwas gesprochen, das nennt man die 15-Minuten-Stadt. Also Städte zerfallen in Quartiere, die in 15 Minuten funktionieren. Das heißt, in 15 Minuten mache ich alles. Einkaufen, Ärzte, Schule, Wohnen und so weiter. Und das ist hier ja schon Realität. Also die Stadt hat eine Innenstadt, aber diese Innenstadt hat noch nie die Relevanz gehabt, wie sie in anderen Städten die Relevanz hatte, weil hier schon sehr, sehr lange in vielen Quartieren eigene, sehr, sehr performante Öko- oder Infrastruktur eigentlich funktionieren. Insofern hat Hamburg interessanterweise so ein bisschen das schon vorweggenommen, was in vielen Städten passiert. Also beispielsweise in Paris wird das ganz häufig diskutiert, dass die Stadt jetzt einfach in unzählige Quartiere aufbrechen wird und das, was wir eben eine A-Lage nannten, noch vor 15 Jahren, das wird es gar nicht mehr geben. Also die Spitaler Straße zum Beispiel war eine A-Lage. Ja, das gibt es so in der Form der Lesart des Retails heute gar nicht mehr. Sondern es wird ganz, ganz viele B-Lagen geben, aber diese B-Lagen werden eben umso relevanter und umso erfolgreicher sein. Aber hinzu kommt natürlich auch, dass zu dieser Diskussion leider eine Wahrheit gehört, dass diese eben von mir beschriebene Transformation werden ehrlicherweise nur die Großstädte und einige ausgewählte Mittelstädte gut hinbekommen. Zur Wahrheit gehört auch, dass die meisten Kleinstädte diese Art von Transformation nicht werden, zumindest was den Einzelhandel angeht, nicht werden gut gestalten können, weil ihnen so eine Art Center of Gravity, also eine Art Gravitation, so eine Mindestgravitation fehlt. Und das hat natürlich auch was mit ökonomischer Stärke zu tun, aber es hat auch was mit Relevanz zu tun. Will heißen, dass wenn das Bild, was ich gerade vom Konsum beschrieben habe, so wirklich kommt, wird es dazu führen, dass die Menschen eben auch in der Klein- und Mittelstadt 80-90% ihrer Bedarfsdeckung online machen und dann, wenn es um Shopping geht, in die Großstadt fahren.
Aber um nochmal kurz auf das Hamburger Beispiel zurückzukommen, ne? Also verstanden, es dreht sich nicht mehr alles nur, brauchst nicht den Stadtkern, die Spitaler Straße, sondern es wird alles eher Stadtteil, quartierbezogen sein. Aber weil du eher viele kleine Sachen hast oder haben wirst oder haben musst, mit denen du alles abdecken kannst, oder was wird sich noch verändern?
Das ist ja, also wenn man das in Deutschland diskutiert, hat man ja das Gefühl, der Einzelhandel stirbt. Und wir sind ja auch die einzigen Weltmeister auf der Welt, die Galeria Kaufhof Karstadt dreimal retten und das für notwendig erachten. Und ich bin immer dann ganz irritiert, wenn dann eine Kaufhof-Filiale geschlossen wird und das schafft's in die Tagesschau. Da verstehe ich dann die Welt nicht mehr, weil wir verlieren in anderen Sektoren, in anderen Industrie täglich, finden ganz viel dramatischere Dinge statt. Aber eine Kaufhof-Filiale ist eine Tagesschau-relevante News, das blicke ich nicht. Ich sage das deswegen so provokant, weil global passiert eigentlich mit stationärem Einzelhandel genau das Gegenteil. Ende 2023 gab es in Nordamerika, in den USA, mehr stationäre Einzelhandelsläden, also POS, Anzahl Doors, als vor der Pandemie. All time high. Wow. Also 4,8% Wachstum an Doors gegenüber dem Vorjahr. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, da drüben ist ja Amazon auch nicht ganz so, ganz so irrelevant, ist das ja erstmal irritierend. Wo kommt denn das her? Ja. Ja, und es kommt daher, dass diese Läden eben deutlich kleinteiliger sind. Das heißt, wir reden eben bei Anzahl Doors eben nicht darüber, dass der Walmart die 10.000 Filiale aufgemacht haben, sondern dass unzählige Neighborhood Stores, Convenience Stores, Concept Stores, großartig gemachte, kuratierte Supermärkte, wo Leute drinstehen, die das wieder selber machen. Also die Anzahl Doors in Amerika ist Ende 2023 auf einem All-Time-High gewesen, trotz dieser E-Commerce-Thematik, weil es eben eine Kombinatorik gibt. Aber diese Funktion dieser Doors sind eben dann vielfältig. Und da liegt, glaube ich, auch die Riesenchance. Und das daran, dass man hat etwas, man beschreibt etwas, das nennt man the Renaissance of the Tangible. Also die, es gibt einen Bedeutungszuwachs des analogen Live-Kontaktes, weil wir eine Überdigitalität erfahren haben, die für den Konsumenten vor dem Hintergrund seiner biologischen Aufstellung, die hat sich ja nicht groß verändert die letzten 30 Jahre. Also wir haben ja keinerlei Update erfahren, sondern wir sind immer noch die gleichen wie vor 30.000 Jahren. Der Quellcode ist immer noch der gleiche. Und ich will gar nicht so klingen, als wenn ich glaube, dass Digitalität sich jetzt verlangsamt. Ganz im Gegenteil. Aber eigentlich ist es zu viel für uns. Deswegen braucht es das Konzert, deswegen braucht es dieses Out of Home Dining, deswegen braucht es aber auch diesen Neighborhood Store, der ganz viele Funktionen übernimmt.
Aber das ist doch dann anders als jetzt den Shopping-Entertainment-Park, sag ich mal, in Asien.
Ja. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass in Amerika, insbesondere in Europa natürlich, sagen wir, die Stadtstrukturen vollständig andere sind. Die sind nicht am Reißbrett entstanden, wie wie den meisten in Asien. Und in Amerika ist es teilweise ein bisschen anders. Da ist auch einiges am Reißbrett entstanden. Aber ich will nur sagen, dass die, es wird beides geben. Insofern, ich sage immer, also wenn du mich nach Einzelhandel fragst in Hamburg in 20 Jahren, also ich glaube, dass der Isemarkt brennt in 20 Jahren. Also wird an seiner Bedeutung in keinem Millimeter verloren haben. Ob es den H&M in der Form, wie wir ihn heute kennen, in der Hamburger Innenstadt gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Und mit diesen beiden Polen muss man, glaube ich, leben.
Welchen Einfluss haben Influencer auf den Next-Gen-Consumer?
Riesige natürlich. Wobei ich glaube, das Phänomen ist viel größer als Influencer. Influencer ist, glaube ich, kommt so ein bisschen an seinen Reifegrad, weil auch dort man kritischer heute draufschaut. Wieso kann der, die eigentlich für so viele unterschiedliche Dinge stehen? Warum macht er diese Woche das und nächste Woche das? Aber was viel mehr passiert ist, dass sich natürlich Protagonisten herausgearbeitet haben, also öffentliche Menschen, die eigentlich diese Vertrauenslücke, die entstanden ist, füllen. Und das passiert eigentlich gerade. Also es gibt eine Vertrauenslücke zwischen Konsument und Industrie. Die hatten eine Absprache. Konsument und Industrie hatten eine Absprache in den 60er und 70ern. Wir produzieren so viel Shit wie möglich und ihr müsst den ganzen Blödsinn kaufen. So, das
und
war
wir
die
müllen euch voll mit Werbung, bis genau. Ihr nicht mehr anders könnt als...
Exakt. Das war eigentlich die Absprache. So, die ist jetzt aufgekündigt worden, haben wir drüber gesprochen, aus verschiedensten Gründen. Und natürlich kommt auch Marketing, das klassische Above-the-Line-Marketing kommt tatsächlich an seine Grenzen. Und da gehen jetzt eben natürlich neue Möglichkeiten, neue Kanäle und neue Player auf. Aber was eben viel mehr passiert ist, dass die dadurch, dass also Künstler, Fußballer, Rapper, Influencer, Key Opinion Leader, nenn es wie du willst, auf einmal diese Art von Reichweite und diese Art vielleicht von auch diese Art von Präsenz und Relevanz haben, können sie ja in diese Vertrauenslücke relativ einfach rein und sagen, wenn also ich kuratiere jetzt das Produkt, ich mache das Sortiment, ich nehme Einfluss auf die Produktentwicklung. Es ist ja eine nie dagewesene Machtverschiebung da. Also früher hat der Procter & Gamble, jetzt mal als Beispiel gesagt, ich brauche hier gar keinen. Also wir machen hier die Regeln für alles. Wir machen das Produkt, wir machen den Kanal und wir machen das ganze Marketing obendrauf. Und heute, mein Highlight-Beispiel ist immer Capital Bra mit der Tiefkühlpizza, wo dann alle irgendwie total irritiert daneben stehen und sagen, was soll das denn jetzt? Und es ist halt einfach scheiße erfolgreich gewesen. Und da gibt es ja unzählige dieser Beispiele. Und deswegen verändert das Konsum brutalst.
Weil es ja auch nicht mehr nur das reine, heute werde ich dafür bezahlt, dass ich dieses Produkt in die Kamera halte, sondern weil es ja tatsächlich dann auch Submarken sind, die dann entstehen mit Influencern, die dann, die Capital Bra Pizza hast du gesagt.
Da gibt es ja ganz viele Beispiele.
Ja, genau. Aber es geht ja darüber hinaus, jetzt plump was zu bewerben, sondern es ist ja dann das Produkt bei Pamela Reif oder wem auch immer.
Genau, das ist eigentlich das, was gerade passiert. Und das ist, glaube ich, erst der Anfang dessen, was da möglich sein wird. Eben weil die Protagonisten, die eben aus diesen verschiedensten Genres dann kommen, eben das Thema Lebensstil, den sie verkörpern, und ihre eben auch Glaubwürdigkeit und Relevanz kombiniert mit der Reichweite. Plus den Kanal gibt es dann auch noch. Es ist jetzt auch keine Rocket Science mehr, E-Commerce zu organisieren. Und dadurch, dass die Industrieinfrastruktur sowieso da draußen schon seit 20 Jahren Private Label Sachen auf den gleichen Linien laufen lässt, ist es auch irgendwie jetzt nicht mehr völlig undenkbar, eine Tiefkühlpizza zu machen oder nicht mehr völlig undenkbar, einen Eistee zu produzieren. So. Und das alles zusammen hat, meine ich, mit dieser Machtverschiebung, die da stattgefunden hat. Und was sich daraus ergeben sich Riesenherausforderungen für Marken und Riesenherausforderungen auch für Konsumgüter.
Ich würde sagen, die FMCGler müssen noch komplett einmal auf dem weißen Blatt neu denken, oder nicht?
Wenn du dir die Kapitalmarktgeschichten der großen FMCGler anschaust, die letzten 20 Jahre, ist das allermeiste, was die an Wachstum produziert haben in den letzten 20 Jahren, so, dass sie im Prinzip alles aufgekauft haben, was nicht bei drei auf dem Baum war, an Innovation. Also das ist gar nicht wahrgenommen worden, wenn immer mal einer das Köpflein rausgesteckt hat mit einer guten Idee. Dann haben die es einfach abgeräumt. Das werden sie vielleicht auch, werden sie vielleicht auch weitermachen. Was ja dann gut ist für die Leute, weil sie damit auch durchaus viel Geld verdienen können. Aber in Summe wird sich das immer mehr an der Stelle nochmal, es wird sich ein Stück weit weiter fragmentieren. Mhm. Weil dieses One Size Fits All, aus dem wir herauskommen, große Marke, große Zielgruppe, großer medialer Druck, das passt dann eben so nicht unbedingt mehr in den Zeitgeist rein. Und wir im Trendbüro oder meine Kolleginnen im Trendbüro beschreiben das immer sehr, sehr schön mit einem Bild, was ich sehr gerne verwende, so was die Markenrelevanz der Zukunft angeht. Wenn Nike ein Hotel macht, würden wir wahrscheinlich alle hinfahren. Wenn Marriott einen Schuh macht, würden wir den nicht kaufen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die relevante Marke der Zukunft, das kann eine Persönlichkeitsmarke sein, aber es kann auch eine gut gemachte Industriemarke sein, wird in diesem veränderten Zeitgeist nur dann funktionieren, wenn sie für viel mehr oder wenn sie für etwas steht, wenn du ihr das Produkt nimmst. Mhm. Und das ist eigentlich der eigentliche Paradigmenwechsel, der gerade stattfindet, weil den allermeisten Marken, wenn du ihnen das Produkt oder das Sortiment nimmst, sind sie inhaltslos. Und die Marken, die das erreicht haben, dass du diese, wenn ich dir jetzt sage, fahren wir ins Nike-Hotel und wir würden beide sagen, dem geben wir eine Chance. Das ist bestimmt cool gemacht. Mhm. Und den Marriott-Sneaker würden wir wahrscheinlich beide nicht kaufen. Damit wird so ein bisschen deutlich, wohin die Reise geht. Und das wird auch nochmal eine brutale Auslese geben durch diesen veränderten Konsum, welche Marken überstehen werden und welche auch nicht.
Was ich auch ganz spannend finde, das hat man in den letzten Jahren öfter gesehen, ist dann, wenn sich unterschiedliche Marken zusammentun. Ich glaube, Gucci ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Die, glaube ich, mit Adidas.
Und mit fast jedem.
Aber total cool eigentlich. Also und damit ja die Marke auch nochmal komplett verändert haben.
Ja, und insgesamt ist das Thema Kollaboration war natürlich irgendwie ein Riesenthema die letzten Jahre. Es gab ja fast niemanden, der mit niemandem irgendwas gemacht hat. Also alle Luxusmarken, ich glaube, jetzt war zum Schluss der letzte, der mich jetzt wirklich dann auch zum Schmunzeln brachte, war Crocs, die Schuhe mit Pringles. Da gibt es jetzt Schuhe mit so einem Halter für die Pringles-Box. Da war der, ja, genau. Aber
cool.
Manchmal dachte ich so, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung war alles gemacht. Ja. Aber ich glaube gar nicht, sondern es wird viel mehr dieses Thema geben, wo
vielleicht doch die Marriott-Schuhe.
Total, wo Sachen zusammengebracht werden, die einfach dann aufmerksamkeitsstark sind oder schmunzeln lassen. Oder aber eben natürlich auch Zielgruppen, Communities zusammenbringen, die sich sonst so vielleicht nicht sehen würden. Insofern ist das eine der ganz großen Toolboxen des Marketings der Zukunft, ja.
Wow. Also, ich muss erstmal in meinem Kopf sortieren, weil es ja, also, und wir haben das Thema KI noch gar nicht angefasst, das hat ja auch nochmal den nächsten Einfluss, ja, aber im Grunde gibt es ja sehr viele Chancen, aber auch Riesenherausforderungen, also ja, kannst du sagen, gibt es immer, aber für große Marken und Hersteller. Wie sieht es mit dem Thema überhaupt Customer Centricity und Service Level aus?
Na, also das Thema Customer Centricity ist ja etwas, was wir seit Jahrzehnten leidenschaftlich diskutieren und ich glaube, dass es in den allermeisten Fällen ehrlicherweise aus der PowerPoint es nie rausgeschafft hat. Also ich weiß nicht, du oder wir oder alle miteinander, auch alle Zuhörerinnen.
Aber nicht in die Umsetzung geschafft
hat. Genau, also wir sind alle viel unterwegs, Checkout-Prozesse, Airline-Systeme, Hotel, Check-in, Check-out, da fragst du dich ja mittlerweile, ob die eigentlich alle ganz sauber sind. Wir leben in 2024 und das scheint mir immer noch alles viel zu anstrengend zu sein. Und das muss man jetzt einfach lösen, weil die technologischen Voraussetzungen da sind.
Ja.
Und nochmal auch dort die Anspruchsinflation etwas eigentlich dafür sorgt, nimm mal beispielsweise jetzt dein Netflix-Erlebnis, da hast du ja das Gefühl, der Content ist irgendwie für dich jetzt nicht nur kuratiert, sondern sogar produziert.
Mhm.
Weil auch Netflix beispielsweise ja inhaltliche Formate entwickeln konnte, die im linearen Fernsehen nie kommerzialisierbar gewesen wären. Und jetzt auf einmal laufen relative nischige Themen, aber weil sie eine globale Audience haben, hast du das Gefühl, endlich mal ein Thema für mich. Also überall um dein Algorithmus, deine Spotify-Playlist, deine Google-Suche, alles ist auf dich zugeschnitten. Und viele, viele andere Industrien haben diesen diesem Thema eigentlich nie nachgezogen. Und deswegen entsteht da ein riesen Erwartungsgap zwischen dem, was eigentlich schon geht und was die Leute auch wollen zum Thema Customer Centricity, also Segment of One, wie man das eigentlich nennt, also alles auf mich zugeschnitten. Insofern gilt das dringend zu heilen und dazu gehört auch Service, insbesondere After-Sales-Service. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass viele Industrien eine massive budgetäre Fehlallokation fahren. Nämlich wir haben alle das Gefühl, dass sich immer noch jeder Internetanbieter 365 Tage im Jahr dir was um die Ohren haut zum Thema neuen Anschluss. Also du kannst dich dem ja nicht entziehen. Aber wehe, du rufst da an. Da kann dir keiner helfen. Ja, das verstehe ich bis heute nicht.
Ja, du musst ja erstmal eine Nummer finden. Also jetzt mal ohne Witz, bei den allermeisten finde mal eine Telefonnummer raus.
Du verstehst das Missverhältnis, was ich da beschreibe.
Ja, total.
Also das werden viele Industrien schnell lösen müssen, weil die Geduld der Leute ist, glaube ich, komplett vorbei.
Ja, das glaube ich auch. Wow, also vielen, vielen Dank. Mein Kopf,
Lass mich zu dem Thema KI noch vielleicht was sagen, weil das gehört auch nochmal mit rein in dieses Thema Überdigitalität. Wir haben ja jetzt diese Situation gehabt, dass so die künstliche Intelligenz so ihren iPhone-Moment hatte, wie das alle beschreiben. Das finde ich eigentlich super, also mit ChatGPT. Weil wenn du dich mit Leuten unterhältst, die wirklich Sachverstand haben von KI, sind ja alle so, was wollt ihr eigentlich? Also wir sind da seit 20 Jahren dran am Schrauben, es ist überall verbaut. Ihr habt hunderte von Anwendungsfällen, die ihr täglich benutzt, die ohne KI gar nicht funktionieren. Was dreht ihr jetzt alle so frei wegen ChatGPT? Das finde ich immer, es gibt mir auch immer nochmal so einen Moment, dass man sich mal kurz einordnet, dass man das nochmal besser versucht zu verstehen. Aber was eigentlich für die Marketingdiskussion relevant wird, ist, dass wir jetzt das Thema generative KI, also generative KI haben. Wir gehen davon aus im Trendbüro, dass du bis 2026 du die Situation haben wirst, dass je nachdem, was man jetzt glaubt, 70-80% des Social Media Feeds, den du sehen wirst, wird über generative KI produziert sein.
Ja.
Das heißt, es wird diese Vertrauenskrise, von der ich sprach, nochmal erhöhen. Weil wenn du jetzt jemanden siehst, der war auf den Malediven oder der hat sich eine neue Bude eingerichtet, wirst du nicht mehr feststellen können, ob er da wirklich war.
Klar.
Ob das wirklich seine Bude ist.
Der Papst in der
Daunenjacke. Exakt. Ja, genau. So, aber jetzt haben wir diese Extrembeispiele. Aber wenn dadurch, dass die Anwendbarkeit von generative KI eben auch so breit und einfach werden wird, hast du die Situation, dass eben wenn eines der Hauptmedien wie Social Media dann vermeintlich auch nochmal eine Vertrauenskrise kommt, weil du nicht mehr genau abschätzen kannst, ob das eigentlich so ist oder war der da wirklich, lebt der wirklich so, wird das nochmal dieses Thema verstärken, was ich the Renaissance of the Tangible nenne, die örtliche Manifestation.
Ein Anker braucht im echten Leben. Ja.
Du wirst auch beispielsweise im politischen Diskurs, du wirst, glaube ich, meiner tiefen Überzeugung in einigen Jahren Leute erleben, die sagen, wenn ich nicht auf einer Kundgebung war von dem, der, glaube ich das gar nicht mehr, was der sagt. Und das meine ich mit dieser Überdigitalisierung. Es wird sich nicht verlangsamen und Technologie wird eher mehr werden, nicht falsch verstehen. Aber es gibt eine Riesenchance für Marken und für Unternehmen, wenn sie auch eine Offline-Journey nicht völlig aus dem Bild nehmen. Und das ist auch das, wofür die Avantgarde am Ende steht, zu sagen, wie können wir denn in der Offline-Journey auch intelligente Formate anbieten? Wo machen wir da den Unterschied? Weil die rein digitale Welt wird den meisten Menschen nicht reichen, um sich zu überprüfen. Oder auch Vertrauen zu gewinnen.
Ja. Das macht im Grunde auch Hoffnung, finde ich.
Total.
Das ist, also auch wenn man an sich und sein Leben denkt und genau das, diese Anker, die man auch braucht, nochmal fernab des digitalen Lebens. Und ich bin sehr gespannt, was für Formate da kommen. Marc, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mega Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Das war die 52. Disrupting Minds Episode mit Marc Schumacher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.